Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Es geht heute nach Israel. Als Gast habe ich die ehemalige Auslandskorrespondentin Nicola Albrecht. Sie ist einmal die Road 90 quer durchs Land gefahren und hat dazu ein Buch geschrieben. Es heißt Mein Israel und ich und ist im Polyglott Verlag erschienen. Es ist ein tolles Gespräch geworden und Nicola und ich haben uns im Nachhinein noch wirklich lange über ihre Zeit dort unterhalten. Eigentlich schade, dass wir den Teil nicht mit aufgenommen haben. Das Buch habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Bevor wir hier starten, wollte ich mich aber für das Feedback für die letzten zwei Folgen bzw. die zwei Abenteuerhappen-Folge von Line und mir über unsere Ausbildung zum Safari-Guide in Botswana bedanken. Viele haben uns geschrieben, wie toll ihr die Folgen fandet und wie gerne ihr jetzt das auch machen würdet. Für diejenigen habe ich gute Nachrichten. Naturecate, über die wir auch gebucht haben, schenkt euch den Tracker Guide und den Field Guide to Larger Mammals of Southern Africa. Mit diesen zwei Büchern seid ihr bestens für die Ausbildung ausgestattet. Vor allem der Tracker Guide, den haben wir mehrmals täglich während der Ausbildung genutzt. Erwähnt einfach den Off-the-Path-Blog bzw. den Podcast bei eurer Buchung und schon bekommt ihr die Bücher. Und eine weitere Sache, diesmal in eigener. Unsere Gruppenreise nach Namibia ist dieses Jahr komplett ausgebucht. Wir haben aber bereits einen Termin für 2024 und da sind auch schon die ersten Plätze weg. Wenn ihr Lust auf ein unvergessliches Abenteuer in Afrika habt, dann schaut euch unbedingt das Programm an. Es geht 9 Tage durch das Land und wir schlafen auf einer Düne unter dem Sternenhimmel, gehen 4 Tage auf Safari, wir gehen mit Robben kajaken und viel, viel mehr. Ach so, und ihr fahrt euer eigenes Auto mit eurem Dachzelt. Das wird also richtig, richtig gut. Das ist eine Self-Drive-Safari durch Namibia. Ihr müsst nicht fahren, wenn ihr nicht wollt, aber wenn ihr Bock drauf habt, so einen fetten Toyota Hilux mit Dachzelten drauf, selbst durch Namibia zu fahren, dann könnt ihr das natürlich machen. Die Reise findet ihr auf www.offthepath.com und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Nicola und Israel. Hallihallo Nicola, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die nette Einladung.
Wir sprechen heute über über dein neuestes Buch, vermutlich auch ein Herzensthema. Du hast lange Zeit in Israel gelebt, aber du hast nicht nur dort gelebt, sondern du hast ein sehr wildes Leben mit vielen Stationen hinter dir. Vorher China, dann Israel. Wie kam es zu diesem Wechsel?
Ja, tatsächlich, das stimmt. Mein Leben hat mich aus dem Rheinland, wo ich ursprünglich mal groß geworden bin, erst beruflich nach Peking geführt, wo ich als Korrespondentin für das ZDF gearbeitet habe, 3 Jahre lang. Nachdem ich so viel Auslandserfahrung gesammelt hatte als Reporterin für Kriegs- und Krisengebiete, also so Spontaneinsätze, bin ich dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, im Fernen Osten zu arbeiten. Und das habe ich dann tatsächlich 3 Jahre lang gemacht, was eine auch extrem spannende und bereichernde Zeit gewesen ist. Aber der Nahe Osten hat mich eigentlich immer fasziniert. Und als nach 3 Jahren dann das Angebot kam, ich könnte vom Fernen Osten in den Nahen Osten wechseln und dort meine Arbeit als Korrespondentin fortsetzen, habe ich mich natürlich riesig gefreut und gleich mehrere Luftsprünge gemacht und bin dann damals 2014, kurz nach dem Gaza-Krieg, der die Region sehr erschüttert hat, das war damals eine längere militärische Auseinandersetzung, bin ich dann tatsächlich mit meiner Familie nach Tel Aviv, nach Jaffa gezogen, mit meinem Mann und meinem damals noch 13 Monate alten Sohn. Und dann waren wir als Familie und eben ich als Korrespondentin für 6 Jahre im Heiligen Land.
Spannend. Vor allem die erste Zeit, als ich das Buch gelesen habe, Konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, aber das, ich glaube, es war die Weltmeisterschaft 2014, die halt da irgendwie so ein bisschen, ja, auf der einen Seite haben die Leute gefeiert wegen der Tore und dann in der Zwischenzeit habt ihr dann über den Krieg berichtet.
Ja, das war tatsächlich für mich eine Zeit, die ich nie vergessen werde, denn meine Familie war noch nicht da. Das war im Sommer 2014 und ich bin gerade von Peking nach Tel Aviv gekommen, um nach einer Wohnung und einem Kindergartenplatz zu suchen. Irgendwo muss man ja unterkommen und unser Sohn musste ja auch einen Platz finden. Und kurz nach meiner Ankunft brach eben dieser schlimme Gaza-Krieg im Sommer aus. Und wir standen in Tel Aviv, in ganz Israel, eigentlich unter ständigem Raketenbeschuss. Zeitgleich war die Weltmeisterschaft. Und ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir da das Halbfinale, als nämlich Brasilien gegen Deutschland spielte und wider aller Erwartungen Deutschland ein Tor nach dem anderen schoss. Und ich saß eben mit meinem Kollegen im Schneideraum. Wir hatten x Raketen an dem Tag, x mal Raketenalarm gehabt, wussten gar nicht mehr, sollen wir in den Schutzraum laufen, sollen wir den Bericht weiterschneiden. Und da muss man sich das so vorstellen, in so einem Fernsehstudio, wenn man einen Bericht schneidet, dann hat man natürlich die Bilder, die das Kamerateam liefert oder die man selber am Tag gedreht hat. Auf dem einen Bildschirm und auf dem anderen Bildschirm hatten wir die Übertragung dieses WM-Halbfinales laufen und dann kamen eben auch immer noch andere Bilder auf anderen Monitoren rein von den aktuellen Geschehnissen, den Bombardements in Gaza, den Toten, den Verletzten. Und das war wirklich eine unfassbar, ja, absurde Situation, wo gleichzeitig Torjubel war, Bombenalarm, Freude und Leid so dicht beieinander. Das hat mich schon sehr, das werde ich nie vergessen, diesen Abend. Das hat mich schon sehr beeindruckt und hat mir auch gezeigt, wie viel eben auf der Welt gleichzeitig passiert und wie letztendlich natürlich auch unglaublich ungerecht die Welt ist. Schauen wir heute in die Türkei und nach Syrien und sehen die schrecklichen Folgen des Erdbebens und das ganze Leid dort. Und wir sitzen in Berlin und sonst wo und uns geht es gut. Und so ist es eigentlich immer auf der Welt. Und wenn man dann als Reporter so mittendrin ist und das erfassen soll und verarbeiten soll in gute Berichterstattung, dann ist das auch manchmal eine Herausforderung.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vor allem das halt einfach psychisch halt irgendwie hinzubekommen, diese ganzen Dinge so zu verarbeiten. Das braucht unglaublich viel Zeit und Energie.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand, der grundsätzlich ein ängstlicher Mensch ist. Ich arbeite oder habe viel in Gebieten gearbeitet, wo die Sicherheitslage nicht immer unbedingt besonders gut gewesen ist, eben auch während des Krieges oder auch während Naturkatastrophen. Aber es ist natürlich schon so, und ich glaube, da kann sich auch kein Mensch von frei machen, dass sich bestimmte Bilder im Nachhinein einbrennen, die dann auch immer mal wieder, wenn man sich erinnert an bestimmte Zeiten und Situationen, Ereignisse, die dann immer mal wieder hochkommen. Das ist auch eine Belastung, aber ich denke, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und dann entsprechend auch das bearbeitet und verarbeitet, dann kann man da, glaube ich, auch gut mit fertig werden. Und ich habe das Gefühl, dass ich eine ganz stabile Psyche und auch sozusagen mentale Gesundheit habe, dass ich davon jetzt keinen Schaden genommen habe.
Es gibt eine Situation in deinem Buch, wo du geschrieben hast, das ist dir dann schon ein bisschen nahe gegangen, wo dein Mann und dein Sohn auf einem Spielplatz waren und gerade ein Attentäter durch die Straßen irgendwie in die Richtung gelaufen ist mit dem Messer. Wenn die Mutterinstinkte da nochmal einkicken, dann ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen angespannter, oder?
Absolut, da hast du natürlich total recht. Also meine Erfahrung als Kriegs- und Krisenreporterin habe ich überwiegend zunächst gemacht, als ich noch nicht Mutter war. Und als wir dann nach Israel gezogen sind, eben mit meinem Mann und mit unserem Sohn, und die Situation doch irgendwie oft angespannt gewesen ist, auch nach dem Gaza-Krieg noch, wir sehr, sehr viele Attentate hatten. Und ich sitze dann im Büro und bekomme halt diese sicherheitsrelevanten Nachrichten alle per SMS oder per WhatsApp aufs Handy und sehe, oh je, da läuft jetzt jemand mit einem Messer und sticht auf Menschen ein, und zwar genau in der Straße, wo mein Mann und mein Sohn gerade auf dem Spielplatz sind. Und mein Mann rief mich damals an, das weiß ich noch, und er sagte, sag mal, weißt du, was hier los ist? Ich höre total viel Sirenen und Polizei und hier knubbelt es sich und hier kommen Menschen angerannt und Sicherheitskräfte. Und dann habe ich nur gesagt, ja, bitte guckt, dass ihr entweder hinten vom Spielplatz runterkommt und ganz schnell nach Hause lauft oder bringt euch dort vor Ort irgendwo in Sicherheit. Und da schlägt das Herz dann schon ganz schön hoch und der Puls geht ganz schön hoch. Da kriegt man natürlich auch Angst um seine Liebsten, ist doch klar.
Naja, absolut. Wie ist das? Also ich habe mich gefragt, also während ich das Buch so gelesen habe, habe ich mich so gefragt, also du hast es jetzt gerade auch erzählt, man überlegt dann so, oh, geht man jetzt in den Schutzraum oder nicht, oder schneidet man so ein Ding weiter? Gewöhnt man sich an so eine angespannte Lage und wird man dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen fahrlässig, oder ist die Sicherheit immer die Top-Prio? Oder weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Naja, was heißt, wird man fahrlässig? Also ich glaube, das Erschreckende ist, es ist das Gute und Erschreckende gleichzeitig. Wir Menschen sind ja unfassbar anpassungsfähig und wir gewöhnen uns auch an Dinge, an denen wir uns eigentlich nicht gewöhnen sollten. Hm. Also ich glaube, wer das erste Mal so in den Nahen Osten kommt, hat sich vielleicht jetzt auch geändert, weil auch in Europa hat sich das Straßenbild oder an neuralgischen Punkten wie Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter geändert. Aber ich sag mal, vor 10 Jahren, wer das erste Mal in den Nahen Osten kam aus Europa, dem ist vor allem aufgefallen, diese starke Militärpräsenz auf den Straßen, junge Soldatinnen und Soldaten mit Maschinengewehren umgehangen. Und das hat dem einen oder anderen wahrscheinlich irgendwie Sorge bereitet. Und auch ich fand das erstmal befremdlich, weil ich anders groß geworden bin. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, nach kürzester Zeit, dass ich mich daran absolut gewöhnt habe. Genauso wie man sich leider, muss man sagen, auch an Raketenalarm gewöhnt und natürlich auch an die Sicherheitsvorkehrungen, die dann dort getroffen werden. Das heißt, ach ja, in Tel Aviv hat man dann 1,5 Minuten, um in einen Schutzraum zu kommen, von Schrillen der Sirenen angezählt die Zeit. Aber dann gibt es ja auch das Raketenabfangsystem, den Iron Dome. Und darauf verlässt man sich schon ganz schön. Also ich habe mich da oft sehr darauf verlassen, sodass bei der Arbeit wir nicht zugegebenermaßen nicht immer in den Schutzraum gelaufen sind. Privat zu Hause eigentlich schon. Wir haben sehr im Süden gewohnt und wir konnten auch manchmal vom Wohnzimmer aus, also im Süden von Tel Aviv, wir konnten vom Wohnzimmer aus manchmal die Raketen im Himmel fliegen sehen. Und dann sind wir schon auch in den Schutzraum gegangen, weil da ist die Familie in Sicherheit zu bringen, hat dann schon oberste Priorität. Das heißt aber nicht, dass ich nicht möglicherweise zwischen Raketenalarm dann von zu Hause ins Büro gefahren bin. Also ja, wir Menschen gewöhnen uns, glaube ich, alle an schlechte Lebensbedingungen, an eigentlich Bedingungen, unter denen wir alle nicht leben wollen und eigentlich auch nicht leben sollten. Aber das ist verrückt, ja. Die Psyche baut da, glaube ich, so ein Schutzschild auf, dass man nicht immer direkt bei allem in Panik verfällt.
Naja, das ist auch so ein bisschen Überlebensmodus, ne? Wenn du das jetzt nicht machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich verrückt werden.
Genau, absolut.
Und das ist halt so dieser ja, Schutzmechanismus, den wir uns selber irgendwie aufgebaut haben. Das ist natürlich alles nicht ganz so schön, hört sich jetzt alles nicht ganz so toll an, aber du hast ein Buch geschrieben über Israel, weil es halt eben doch ganz toll ist und eben auch andere Seiten des Landes gibt. Was hat dich so am meisten an Israel begeistert?
Also tatsächlich sowohl Israel als auch Palästina. Also bin schon mit der gesamten Region und auch mit beiden Kulturen fühle ich mich sehr verbunden. Und mich haben vor allem die Menschen dort begeistert, die eine Lebenslust ausstrahlen, die immer wieder, auch wenn sie in einer prekären Lage selbst leben, wenn sie schlimme Dinge erlebt haben, wenn sie Menschen, Verwandte, Menschen, die sie lieben, verloren haben vielleicht auch, die immer wieder aufstehen und sagen, nein, wir wollen weiterleben, wir lieben unser Land, wir lieben unsere Region, wir lieben auch das Leben. Also sie sind so, die Menschen in der Region, die empfinde ich als unglaublich lebensbejahend. Und da finde ich, könnten wir uns manchmal auch in Europa oder speziell in Deutschland so eine Scheibe von abschneiden. Ne? Wir sind immer so die Mecker-Weltmeister und die Weltmeister, die Dinge schwarz zu sehen und zu malen und zu nörgeln vom Wetter bis zu was weiß ich was allem. Gut, Wetter, da haben die Leute im Nahen Osten nichts zu meckern, weil da scheint fast immer die Sonne. Aber ja, wo die Sonne scheint, ist natürlich auch viel Schatten. Das heißt, die Belastungen der Menschen sind dort durch die politische Situation und die Herausforderungen im Alltag oft um ein Vielfaches größer als hier. Und trotzdem lieben sie einfach das Leben und zeigen das auch und haben auch uns als Fremde, als Zugezogene unglaublich herzlich aufgenommen. Und das sowohl auf israelischer als eben auch auf palästinensischer Seite.
Du hast, dein Buch dreht sich rund um die Road 90, die ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um die fast 500 Kilometer, 480 Kilometer lang und genau. Geht einmal von Nord bis in den Süden und ja, geht einmal quer durchs Land. Und ich finde, an deinem Buch hat man so schön gesehen, wie unglaublich abwechslungsreich das Land halt eben auch ist und was es alles so zu bieten hat. Also viele Orte hat man schon mal irgendwie irgendwann mal gehört, aber das Coole ist, dass man halt jetzt so eine richtige, so weiß ungefähr, wo es ist und wie es auch aussieht.
Ja, also ich habe versucht, also erstmal gefällt mir diese Road 90 unheimlich gut, weil wirklich, wie du schon sagst, fast 500 Kilometer lang von der libanesischen Grenze bis runter zum Roten Meer. Auf dieser Strecke kann man so unglaublich vielfältige, abwechslungsreiche Landschaften erleben. Faszinierend. Also vom grünen, zumindest im Winter, grünen Norden, über den See Genezareth, über das Tote Meer, was ja auch einzigartig ist. Also da drin mal gelegen zu haben und klassischerweise die Zeitung gelesen zu haben, ist ja auch ein unbeschreibliches Gefühl. Dann gibt es Masada als, glaube ich, historisch wirklich bedeutenden Ort, der auch faszinierend ist und wunderschön übrigens bei Sonnenaufgang. Da sollte man mal hochgelaufen sein, statt die Seilbahn zu nehmen. Dann kommt man durch die palästinensischen Gebiete, durch Wüste, durch die älteste Stadt der Welt, Jericho. Und landet dann irgendwann, wenn man sich durch die Arawa oder die Wüste Negev noch durchgefahren hat und nicht mit Sand im Getriebe stecken geblieben ist, landet man dann irgendwann am Roten Meer unten und kann von Eilat aus nach Saudi-Arabien und Ägypten rüber gucken. Also es ist einfach unglaublich schön und auf so kurzer Strecke im Grunde genommen, auch wenn es die längste Nationalstraße im Heiligen Land ist, kann man so unfassbar viel erleben. Und die Menschen heißen einen eigentlich überall willkommen. Sie sind gleichermaßen freundlich und gastfreundlich und das ist schon eine echte Empfehlung.
Du hast fast über 200 Seiten über diese 500 Kilometer geschrieben und du hast gesagt, das ist ja wirklich keine lange Strecke, ne? Und ich erinnere mich, als ich es durchgelesen habe, dachte ich so, das hört sich immer so an, als wenn du immer nur so 5 oder 10 Kilometer fährst und dann kommt schon das nächste Highlight.
Genau, also man fährt irgendwie ein paar Kilometer und hat das Gefühl, man ist schon wieder in einer anderen Welt. Und so ist das auch, weil die Lebenswelten der Menschen, also Lebenswelten, sprich Möglichkeiten, die wirklich gesellschaftlichen Lebenswelten ändern sich, aber auch die Landschaft drumherum ändert sich ständig. Und das finde ich so unglaublich faszinierend, weil ich gar nicht weiß, wo sonst auf der Welt kann man auf so kurzen Distanzen so viel Abwechslungsreiches sehen und erleben, dass man das Gefühl hat, man hat sozusagen einen World Trip gemacht, obwohl man eigentlich nur eine Straße entlang gefahren ist, ja.
Wenn ich jetzt aus Deutschland oder diesen Roadtrip nachmachen wollen würde, wie würde ich jetzt vorgehen? Würde ich nach Tel Aviv fliegen und mir von dort aus einen Mietwagen nehmen, Richtung Norden fahren? Oder gibt es da eine bessere Art, das umzusetzen?
Ich glaube, es gibt mehrere Arten, das umzusetzen. Roadtrip heißt ja eigentlich schon irgendwie Auto. Aber es gibt trotzdem mehrere Möglichkeiten, ne? Nach Tel Aviv fliegen macht erstmal Sinn, weil sonst, es sei denn, man will unten nach Eilat fliegen und macht es einfach umgekehrt von Süden nach Norden. Das ginge natürlich auch. Aber wenn man nach Tel Aviv fliegt, dann kann man sich entweder normal den Mietwagen halt am Flughafen direkt nehmen, aber das empfehle ich nicht, weil die Mietwagen, die man in Tel Aviv bekommen kann, die sind dann in den palästinensischen Gebieten nicht versichert. Da habe ich einen Tipp, einfach mal gucken bei Mietwagenfirmen in Ost-Jerusalem. Die bieten dann auch eine Versicherung an für die besetzten Gebiete und die bringen einem auch den Mietwagen dorthin, wo man losstarten möchte. Und ich weiß gar nicht, ob man unbedingt in Tel Aviv schon mit dem Auto losfahren will, weil erstens mal, wenn man ankommt, will man sich vielleicht auch ein bisschen Tel Aviv angucken. Ist ja auch eine total faszinierende Metropole und dort vielleicht 2, 3 Tage erstmal beginnen und sich akklimatisieren und dieses in die pulsierende Stadt dort am Mittelmeer eintauchen. Und da braucht man ja gar kein Auto, weil da findet man auch gar keinen Parkplatz. Und im Übrigen sind auch die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel mittlerweile ziemlich gut ausgebaut, sodass man überall, das habe ich von vielen Reisenden jetzt schon gehört, im Grunde auch sehr gut mit Bus und Bahn, also Schnellzug, das liegt zwar jetzt nicht auf der Route 90, aber von Tel Aviv nach Jerusalem, der Schnellzug, der funktioniert super, besser als die Deutsche Bahn. Und es ist sehr, sehr zuverlässig. Das heißt, wer sich nicht traut, Auto zu fahren, kann durchaus große Teile der Strecke auch mit Bussen und mit der Bahn zurücklegen. Mit einer Ausnahme, schwierig wird es am Schabbat. Da fahren dann die Busse nicht. Also freitagsabends bis samstagsabends muss man dann vielleicht an einem Ort mal Stopp machen und den Schabbat vielleicht auch irgendwo einfach verbringen und das mal miterleben. Und manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger, in die palästinensischen Gebiete zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also sprich nach Jericho rein. Da ist man dann eher wiederum auf ein, naja, auf ein Taxi angewiesen, oder aber auf ja, touristische Anbieter, die einem dann da so einen Tagestrip ermöglichen. Ich bin selber ehrlich gesagt immer wahnsinnig gerne unabhängig und auch wenn man da jetzt keine Umweltgummipunkte sammelt, aber die Fahrt macht schon auch Spaß und alleine die Unabhängigkeit spüren zu können, überall zu halten, wo man gerade halten möchte, hat schon auch was für sich. Und ich sag mal so, Autofahren ist eigentlich außerhalb von Tel Aviv und vielleicht Jerusalem in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten auch gar nicht schwierig.
Und ich erinnere mich, also du hast am Anfang unglaublich viel geschrieben und dann wurde es dann die Strecken immer größer, ne? Ist das so, dass der Norden unglaublich viel zu bieten hat? So um den See Genezareth und so?
Ja, also der Norden hat schon echt richtig viel zu bieten, weil wenn man die Natur liebt, dann kann man auch oberhalb des See Genezareths ganz tolle Wanderungen machen. Da gibt es Naturschutzgebiete, da gibt es Regionen mit Wasserfall, aber auch mit, sagen wir mal, Möglichkeiten, Burgen zu besichtigen, Wildwasser-Rafting zu machen und sehr viel ursprüngliches Leben so jenseits der Metropole kennenzulernen. Der See Genezareth ist ohnehin ein Sehnsuchtsort, wo man viel erleben kann auf dem See und rund um den See. Aber ich bin auch großer Fan der Wüste ganz im Süden und würde auch sehr Werbung machen wollen dafür, es geht im Norden genauso, in der Wüste mal Stopp zu machen und zwar am besten gleich 2 Stopps. Einmal bei einem Beduinenlager, die gibt es auch sozusagen kommerziell für Touristen, das kann man im Internet alle möglichen Anbieter finden. Da haben dann tatsächlich Menschen, die ursprünglich be als Beduinen dort gelebt haben, bieten sozusagen Einblick in ihre Lebenswelt, indem sie Zelte oder auch kleine Hütten vermieten, traditionelles Essen kochen. Das ist dann so Camping plus Einblick in deren Kultur. Das finde ich, macht irre Spaß und ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und das zweite ist einfach ein bisschen in die Welt der Kibbuzniks einzutauchen. Und da gibt es im Süden in der Wüste eben auch ganz, ganz viele Kibbuzim, die noch sehr ideologisch traditionell aufgebaut sind, die aber alle Gästezimmer vermieten. Und wenn man sich dort einmietet, kann man eben auch mal für ein, zwei Tage so am Kibbutzleben teilnehmen und in diese sozusagen ursprüngliche Lebensform der israelischen Auswanderer, Pioniere, Zionisten, wie du sie nennen magst, eintauchen. Und das ist halt auch viel, finde ich, bereichernder als wieder eine Nacht im Hotel oder in einem Gasthaus zu verbringen.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Na, du kommst an, dann gibt es da auch so eine Art Rezeption, ne? Aber das sind ja, die Kibbuzim sind ja kleine, in sich abgeschlossene Dörfer, manchmal ist auch ein kleiner Zaun drumherum, eine Einfahrtstor, und die Menschen arbeiten dort für die Gemeinschaft. Das heißt, alles, was die Menschen dort verdienen, das heißt, durchaus gibt es dort kommerzielle Einrichtungen, manchmal auch Fabriken in einem Kibbuz, und die exportieren dann auch ihre Waren. Aber die Einnahmen, die fließen alle in den Kibbuz, und jeder verdient dann unterschiedlich viel Geld, und das kommt dann alles in eine Kasse, in eine Kibbuz-Kasse, und daraus werden dann quasi wieder die Gehälter gleichmäßig verteilt ausgezahlt. Und der Kibbuz kommt aber dann für alles wiederum auf, außer Strom und Klamotten, glaube ich, die muss jeder für sich selber kaufen und zahlen. Aber es gibt einen Speisesaal im Kibbuz, es gibt oft einen kleinen Pool, gerade in der Wüste, wo man sich abkühlen kann. Und das ist dann für alle Kibbuz-Bewohner gleichermaßen nutzbar. Es gibt also dieses Prinzip des Eigentums nicht, ne? Es ist eigentlich sozialistisch aufgebaut gewesen ursprünglich. Und in manchen Kibbuzim gehört ja eigentlich offiziell noch nicht einmal dein kleines Haus in dem Kibbuz, sondern es gehört allen. Das heißt nicht, dass jeder ständig die Tür für alle Nachbarn aufmachen muss, aber es ist das Leben im Kibbuz ist auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Und das ist ein besonderes Lebensgefühl. Und wenn man als Gast dorthin kommt, dann sollte man auf jeden Fall abends zum Beispiel gleich in den Speisesaal gehen und mit allen anderen auch dort essen. Da gibt's ein Buffet in der Regel. Ne? Jeder nimmt sich, was er möchte, setzt sich zu dem, mit dem er gerade ein bisschen quatschen will. Und Gäste sind da tatsächlich auch sehr, sehr willkommen.
Okay, ich habe davon noch nie was gehört, aber sehr, sehr interessant.
Ja, es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und vor allen Dingen kann man das auch, wenn man reist, das kannst du alleine machen, das kannst du zu zweit machen, zu dritt, das kannst du mit deiner Familie machen, weil Kinder sowieso auch überall willkommen sind. Das ist überhaupt so ein Punkt. Der gesamte Nahe Osten, würde ich mal sagen, ist extrem kinderfreundlich. Also mit Kindern reisen ist dort eine große Freude, weil Kinder sind überall König, und es wird einem die Tür gleich nochmal mehr weiter aufgemacht, wenn man Kinder dabei hat. Also man sollte sich nicht scheuen, auch mit kleinen Kindern unterwegs zu sein, weil es ja überhaupt nichts passieren kann, sondern im Gegenteil, die Kinder haben in der Regel total viel Spaß und werden sofort vor Ort quasi integriert. Und das ist wirklich toll und, glaube ich, auch ein bisschen anders als in Deutschland.
Also absolute Türöffner, Tür- und Toröffner. Wenn man diese Route macht, dann muss man ja auch durchs besetzte Gebiete fahren, ne? Durchs Westjordanland, dann Jericho vorbei. Genau. Und ich war noch nicht vor Ort, aber man muss ja auch eine innere Grenze überqueren. Das ist ein Grenzübergang. Wie funktioniert das?
Genau. Also auf keinen Fall, wie du gerade gesagt hast, an Jericho vorbeifahren, sondern nach Jericho reinfahren, weil die Stadt total toll ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Du musst Checkpoints passieren. Das klingt jetzt erstmal furchtbar aufregend oder vielleicht auch nach einer potenziellen Gefahr. Bedeutet aber in der Regel, ich sag mal in der Regel, die Lage im Nahen Osten ist ja immer volatil und ab und zu passiert natürlich auch mal was. Aber in der Regel ist speziell auf dieser Route besteht keine Gefahr. Das heißt, man fährt mit dem Auto, dann kommt so eine Art Grenzübergang, also Checkpoint, und da hält man an, dann kommt ein Soldat oder Sicherheitsbeauftragter von einer privaten Sicherheitsfirma. Der fragt dann nach dem Reisepass und fragt, wo man hin möchte. Und dann zeigt man eben seinen Reisepass und sagt, ich bin hier auf der Route 90 unterwegs und ich will heute mal nach Jericho und dann fahre ich weiter da und da hin, ans Tote Meer. Und dann wird er vielleicht noch sagen, fahren Sie mal nicht nach Jericho, weil das sind, da leben die Palästinenser und das ist ganz, ganz furchtbar gefährlich. Und dann kann man freundlich nicken und das dann einfach ignorieren. Und dann fährt man weiter. Das heißt, als Tourist wird man da weder groß durchsucht, noch muss man Sorge haben, da irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten. Bis dato war eigentlich der Checkpoint nach Jericho rein, weil das ist Autonomie, die Autonomiegebiete, die palästinensischen Gebiete sind in drei verschiedene Kategorien, A, B, C, eingeteilt und Jericho gehört zu dem Autonomiegebiet A, das heißt, die Palästinenser haben dort eigentlich die vollständige Kontrolle, auch was die Sicherheit und was die Administration angeht. Das heißt, es gibt vor Jericho nochmal einen Checkpoint. Der war aber über jetzt so viele Jahre überhaupt noch nicht immer besetzt. Das heißt, man fährt einfach vorbei rein. Und ich kann nur sagen, wir sollten uns als Touristen, als Europäer da keine Angst machen lassen von der israelischen Seite. Ich habe in den palästinensischen Gebieten, also speziell in Jericho, in Bethlehem, aber auch an anderen Orten, genauso bin ich so herzlich von Menschen empfangen worden. Und wenn man nach Jericho fährt, dann kann man zu einem Punkt fahren, wo eine Seilbahn, die Österreicher übrigens mal gebaut haben, zum Berg der Versuchung hochfährt. Da ist ein hängendes Kloster. Das ist so beeindruckend. Das sind so tolle Orte. Und dann sollte man hinterher nicht gleich wieder aus Jericho mit Volldampf rausfahren, weil man Sorge hat, dass einem irgendwas passiert. Nee, einfach mal einkehren in einem schönen Gartenlokal und die palästinensische Küche genießen und feststellen, dass die Menschen dort eben einen auch unglaublich herzlich empfangen und es wahnsinnig schön ist, diese Erfahrung eben auch zu machen.
Wie unterscheiden sich diese zwei Teile des Landes? Kann man da also landschaftlich oder menschlich oder architektonisch, was ist der große Unterschied, den einen erwartet?
Naja, also wenn wir jetzt mal, sprechen wir mal nur von den Orten entlang der Route 90, da muss man natürlich schon sagen, dass die palästinensischen Gebiete oder das palästinensische Gebiet entlang dieser Strecke tatsächlich sehr viel ärmer ist. Das heißt, die Dörfer sind ärmlicher, speziell im Jordantal. Dort leben auch noch ein paar Beduinen. Ansonsten ist es geprägt durch kleine Dörfer, die nicht gerade besonders fortschrittlich sind oder besonders entwickelt sind, weil die Region grundsätzlich sehr viel ärmer ist. Auch Jericho ist keine reiche Stadt. Nichtsdestotrotz macht es Spaß, dort zu sein und man kann auch wunderbar eben ins Restaurant gehen und die Infrastruktur nutzen. Also das ist kein Problem. Die Natur, die Landschaft ist eben so, wie sie ist. Die ist eben da im Jordantal karger. Das ist eine Wüsten- und Steppenlandschaft. Auch Jericho, speziell im Sommer, wird wahnsinnig heiß. Und die Menschen sind eben betroffen durch die politische Situation, anders als in Israel. Sie leben unter Besatzung. Das heißt, dort gibt es viel Militärpräsenz seitens der Israelis. Das heißt, das Leben ist ein ganz, ganz anderes. Trotzdem kann man als Tourist, als Besucher mit offenen Augen dort da durchfahren und auch anhalten und mit den Menschen eben ins Gespräch kommen und diese wunderschönen Orte nicht links liegen lassen, sondern tatsächlich genießen und in vollen Zügen besichtigen und sich daran erfreuen. Das finde ich wichtig, dass man sagt, wenn man schon in die Region fliegt, dass man eben nicht nur in Israel unterwegs ist, sondern sich die Palästinensergebiete auch mal anschaut. Zumindest eben mal nach Jericho fährt oder oben am Toten Meer sich aufhält, was ja auch noch zu den Palästinensergebieten gehört. Oder nach Bethlehem Abstecher macht. Aber Bethlehem, glauben ja viele Touristen, gehört zu Israel. Dabei ist der Checkpoint in Bethlehem, anders als der im Jordantal, einer, der eben ziemlich streng bewacht ist und wo auch ab und zu mal Auseinandersetzungen stattfinden. Aber es ist halt bekannt als Geburtsort oder wo die Geburtskirche Jesus ist. Und ja, da fahren viele Touristen hin. Aber meine Erfahrung ist halt, dass viele einfach fahren hin, gucken sich die Geburtskirche an und fahren ganz schnell wieder raus, weil sie irgendwie Angst haben. Und das ist nicht notwendig. Ja, in Palästinensergebieten wird Arabisch gesprochen, in Israel Hebräisch gesprochen. Mit Englisch kommt man in Israel ein bisschen besser weiter als in den meisten Gebieten Palästinas. Aber im Grunde genommen kommt man mit Englisch überall ganz gut durch. Und Hände, Füße helfen ja auch oft noch.
Ja, ich bin immer fasziniert, wenn ich Israelis auf Reisen treffe, wie gut sie Englisch eigentlich alle sprechen.
Ja, also die Israelis sprechen in der Regel super Englisch und die jungen Palästinenser, das ist eine Generationsfrage, sagen wir mal diejenigen zumindest, die in den größeren Städten leben, die in die Schule, die Schulbildung haben oder vielleicht auch von den Unis kommen, die sprechen auch alle Englisch und auch alle sehr, sehr gut Englisch. Wenn man jetzt so ein bisschen dörflich, sagen wir mal, sich ein Dorf anschaut, irgendwo im Jordantal, und da kann es schon sein, weil der Bildungsstand einfach recht niedrig ist, dass man mit Englisch nicht so richtig weiterkommt. Aber dadurch, dass die Leute trotzdem unglaublich gastfreundlich sind, kann man sich in der Regel auch so verständigen.
Mit Händen und Füßen.
Genau.
Aber also wie gesagt, das Erste, was mir immer auffällt, ist, wie gut sie Englisch sprechen. Das Zweite, was mir immer auffällt, ist, dass sie alle durchtrainiert sind und gerade vom Militär kommen.
Ja, das sind die, die auf Reisen gehen, genau. Also die Israelis tatsächlich, die ja, die jungen Leute, die Männer müssen ja 3 Jahre zum Militärdienst, die Frauen 2 Jahre Militärdienst. Und wenn sie das sozusagen hinter sich gebracht haben, dann beginnt eigentlich immer so traditionell so das Jahr der Freiheit, was sie sich da nehmen. Und das ist dann so ein Jahr auf Reisen gehen. Gerne auch in zum Beispiel nach Goa oder irgendwo nach Südostasien. Da findet man dann mal sehr viele israelische junge Leute, die dann ja mal nach dieser anstrengenden Zeit oder belastenden Zeit so richtig loslassen wollen und Party machen. Auch in Südamerika sind viele unterwegs, das stimmt.
Ja, ja. Meinst du, ich meine, du bist ja, hast ja dort gelebt, du hast mit den Leuten gelebt. Dieser ständige Konflikt, der ja schon seit Ewigkeiten geht. Gibt es da irgendwie Potenzial, dass aber irgendwann mal Ruhe ist? Also ich meine, du wirst es nicht beurteilen können. Aber wenn einer es vielleicht ein bisschen einschätzen kann, dann bist es vielleicht du.
Also tatsächlich, naja. Nein, es ist ein bisschen traurig zu sagen und nicht nur ein bisschen traurig, es ist extrem traurig. Also ich bin im Moment nicht so irre optimistisch, dass wir Ruhe reinbekommen, also nicht im großen Stil. Wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren gibt es überall im Land Entwicklungen auf, ich sag mal eher Mikroebene, wo Menschen selbstverständlich sich für Koexistenz, für ein gemeinsames Miteinander einsetzen. Und das funktioniert auch an dem einen oder anderen Ort ganz gut. Ich habe selber an so einem Ort gelebt. Meine Familie und ich, wir sind in den arabischen Stadtteil von Tel Aviv gezogen, nach Jaffa. Dort haben wir gelebt mit arabischen, muslimischen, christlichen Israelis und eben auch jüdischen Israelis zusammen. Aber es gibt eben immer wieder durch die Politik auch initiiert, aber auch von beiden Seiten getriggert, Ereignisse, die in den letzten Jahren wirklich nochmal für herbe Rückschläge in meinen Augen geführt haben und die mich irgendwie hoffnungsloser werden lassen. Und wenn wir uns die politische Situation jetzt gerade anschauen, wo eine rechtsextreme israelische Regierung gewählt wurde, auf palästinensischer Seite wiederum sich politisch, demokratisch auch nichts weiterentwickelt, mehr Radikalisierung auch wieder stattfindet, gerade bei den jüngeren Leuten. Da weiß ich nicht, wer die Akteure sein sollen, die jetzt im großen Stil etwas bewegen, wo man sagt, okay, da wird es mal wieder Verhandlungen geben können, da wird man aufeinander zugehen. Ja. Und selbst die Proteste, die wir im Moment in Tel Aviv oft sehen, gegen die rechtsextreme Regierung in Jerusalem, die wendet sich ja im Kern gegen die Regierung, weil sie sie für korrupt hält, weil sie sie für antidemokratisch hält, ja, aber nicht, weil sie den Konflikt nicht angeht. Der Konflikt ist eigentlich gar nicht Gegenstand der Demonstration. Darum geht es nicht als Ziel oder jetzt im Moment auch als Incentive. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht verwechseln darf derzeit. Und das alles lässt mich etwas ratlos und hoffnungslos derzeit auf die Region blicken. Und das macht mich auch ehrlich traurig, weil ich auch sehe wenn Freunde von uns sich melden, egal ob auf israelischer oder auf palästinensischer Seite, dass sie ähnlich hoffnungslos derzeit sind und dass es wieder so von vielen Gedanken gibt, was ist eigentlich mit der nächsten Generation? Was ist mit unseren Kindern? Sollen wir uns eine Wohnung kaufen in einer Region, die möglicherweise keine Zukunft, keine friedliche Zukunft hat? Oder sollten wir uns vielleicht doch darum bemühen, einen anderen Pass noch zu bekommen, um gegebenenfalls auch mal auswandern zu können? Und das ist schon sehr betrüblich, muss ich sagen.
Wie geht es deinem Sohn dabei? Ich meine, der ist ja schon einen Großteil seines Lebens da aufgewachsen und hat auf jeden Fall auch Erinnerungen so ein bisschen auch daran.
Ja, der hat ganz viele Erinnerungen daran. Und er ist jetzt ja erst 9, also was heißt erst und schon? Also er findet, er ist schon 9, ich würde sagen, er ist erst 9. aber er sagt immer, also wir waren jetzt letzten Sommer wieder in Israel mehrere Wochen, um Freunde zu besuchen, jetzt auch so nach der Pandemie. Und er sagt immer, naja, Mama, ich bin halt noch nicht so ein richtiger Berliner. Wir wohnen ja jetzt in Berlin. Ich bin ja mehr so ein Nahostjunge. Also die Zeit in Israel hat ihn extrem geprägt. Er spricht auch immer noch fließend Hebräisch. Ich merke, dass er in mancherlei Hinsicht etwas anders ist als die Kinder hier, weil er dort sozialisiert wurde und wir auch damals sehr darauf geachtet haben. Es gibt ohnehin keinen deutschen Kindergarten, keine deutsche Schule in Tel Aviv. Das heißt, wir haben ihn in lokale Einrichtungen gegeben und so ist er auch richtig quasi zweisprachig aufgewachsen und hatte zwar auch ein paar deutschsprachige deutsche Freunde, aber sehr wenige. Es waren dann halt Kinder von Freunden, Bekannten von uns und die Mehrzahl seiner Freunde waren eben die Kinder aus der Nachbarschaft, Israelis und Araber, alles gemischt. Und das hat ihn extrem geprägt. Aber ich finde, auf eine gute Art und Weise, weil er dadurch unglaublich offen ist und weil er bisher zumindest glücklicherweise keine Unterschiede macht, ob jemand jetzt in seiner jetzigen Klasse gibt es Kinder, die kommen aus Syrien, aus Persien, also sprich aus dem Iran, aus der Ukraine, aus Deutschland. Das ist eine relativ gemischte Klasse und es ist zum Beispiel gar kein Kriterium für ihn. Also Kriterium ist, finde ich nett oder finde ich doof und nicht, kommt daher, spricht nicht so gut Deutsch oder so. Dann sagt er, ach, mein Klassenkamerad aus Syrien, dem helfe ich manchmal ein bisschen mit Deutsch, weil der spricht noch nicht so gut. Aber der kann dafür gut Mathe, da hilft er mir ein bisschen mit. Mhm. Also, das sind so Dinge, von denen ich glaube, dass er sie wirklich mitgebracht hat aus der Zeit und dass sie ihn sehr geprägt haben. Und ich finde es auch immer noch erstaunlich, wie sehr ihn auch tatsächlich lustigerweise das Essen dort geprägt hat.
Das wäre jetzt meine allernächste Frage gewesen, die ich mir gerade zurechtgelegt habe. Was ist sein Lieblingsessen, was vermisst er am meisten?
Ja, tatsächlich immer noch das, womit er groß geworden ist, Mujadra. Das ist ein arabisches Gericht, ein sehr einfaches Gericht aus Reis, Linsen, gerösteten Zwiebeln und Joghurt. Und das muss ich mindestens einmal die Woche, am liebsten lieber zweimal die Woche machen. Und ich habe auch lange dafür gebraucht und kämpfen müssen, dass ich es so hinkriege, dass es annähernd so schmeckt, wie das die Kindergärtnerinnen gekocht haben. Oder wie es dann auch eine palästinensische Freundin von uns gekocht hat. Annähernd. Also ich hab noch nicht die vollen 5 Sterne für meine Mujadra, aber er akzeptiert sie, weil er sie so vermisst.
Ja, weil ich meine, das Essen dort ist ja auch unglaublich abwechslungsreich. Ne? Also jedes Mal, wenn ich halt, ich meine, jetzt ich auf meinen Reisen oder wenn ich halt irgendwo in Deutschland oder so, ich war ja noch nie in Israel, aber ich kenne ja das Neni zum Beispiel, da wirst du wahrscheinlich vielleicht sagen, ah, das Neni, ja, ist gut, aber es kommt nicht, vielleicht nicht ganz so dran an dem, was man von dort kennt, aber allein das...
Wir machen das schon ganz gut.
Gut, okay, weiß ich nicht. Okay, sehr gut. Und ich liebe es. Ich finde es richtig gut. Wir haben hier, ich lebe auf Mallorca und wir haben ein Neni-Restaurant in Soje und da gehen wir ab und zu mal hin und das Essen ist einfach super lecker.
Ja, ist fantastisch. Also alleine diese ganzen frischen Zutaten, die Gewürze, die Kräuter, es ist ja auch alles eigentlich total gesund, ne? Es kommt
ja, Leute, das, das kommt noch dazu.
Ernähren wollen auch sehr entgegen. Es gibt immer frischen Salat. Es wird ja schon, das Frühstück ist ja schon ein ganz anderes, ne? Also wenn du jetzt, dafür hast du im Alltag natürlich keine Zeit, aber wenn wir am Wochenende mal zum Frühstück rausgegangen sind, dann bekommst du ein riesiges, zum Frühstück bekommst du ja schon Salat und Oliven und ein bisschen Hummus und Labaneh, also so eine Art Frischkäse mit Sata, das ist Thymian mit Sesam und ein bisschen Salz, Pfeffer Mischung. Also alleine das gesamte Essen ist immer frisch, immer mit den lokalen Zutaten eigentlich zubereitet. Ich liebe das israelische und auch das palästinensische Essen, wahnsinnig lecker.
Ja, und ich finde halt, Essen ist halt so ein großer Teil einer Reise. Ja. Es ist ja oft so, ich finde, wenn man so durch Zentralamerika, so durch Nicaragua oder Costa Rica reist, da ist das Essen am Anfang immer ganz cool und nach einer Weile relativ einseitig. Und das finde ich halt so, die israelische Küche zum Beispiel, die finde ich halt so unglaublich abwechslungsreich.
Total abwechslungsreich. Und ich meine, selbst Fast Food ist dort irgendwie lecker, ja, weil dann gehst du halt um die Ecke zu einem kleinen Hummusladen und dann bekommst du Hummus und Pita-Brot und ich meine, das ist Kichererbsenpüree. Das ist natürlich x-mal gesünder und am Ende finde ich auch sehr viel leckerer als irgendein Burger mit Pommes, ne?
Ja, klar, absolut.
Ja, das ist wirklich, das ist echt toll. Also kulinarische Reisen kann man dort auch machen.
Also wir fassen zusammen.
Eine Menge Tipps geben für die schönsten Fischrestaurants und die leckersten Safran-Stops, die man im Westjordanland machen kann. Also können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten, wenn du deine Reise planst.
Ich finde es total klasse. Ich meine, dein Buch, das ist ja super hilfreich, weil du schreibst halt immer deine Geschichten darüber, deine Erlebnisse und was man halt so vor Ort erleben kann. Gibt es dann halt eben handfeste Tipps, wo man hingehen sollte, wo man seinen Mietwagen bucht, welche Tour man wo buchen kann. Das ist ein sehr, sehr besonderer Reiseführer.
Ja, das freut mich. Also mir war eben auch wichtig, sozusagen nicht alle bekannten Hotels irgendwie nochmal zu wiederholen. Und ich wollte auch nichts über Tel Aviv oder Jerusalem schreiben, weil ich gesagt habe, das haben schon viele vor mir gemacht. Und auch wenn wir dort gelebt haben, das ist irgendwie nicht so spannend jetzt für mich und vielleicht auch nicht für die, die sich jenseits der großen Metropolen für das Land interessieren. Und wollte wirklich eine Einladung, sollte es sein, für Menschen, die sich auch für die Geschichten hinter den Kulissen interessieren und die wirklich auch ein bisschen noch Geheimtipps haben möchten und die sich trauen, halt aus Tel Aviv rauszugehen und das Land so richtig zu erkunden. Also und dann halt auch Verständnis ein bisschen schaffen, weil die politische Berichterstattung, die hat mich ja auch immer dazu gezwungen, mich extrem viel mit dem Konflikt auseinanderzusetzen. Und da musst du immer wieder den Nahostkonflikt in einer Minute 30 erklären und es polarisiert. Aber es ist natürlich auch nicht schwarz-weiß. Es hat so viele Implikationen und man muss es historisch und multikausal sehen. Und es hat eben nur Grautöne, aber Schwarz-Weiß-Denken, was natürlich aber die Propaganda von beiden Seiten verlangt, weil natürlich zeigt man im Nahen Osten gerne immer nur mit dem Finger auf den anderen. Das ist ja schon auch sehr zermürbend. Und trotzdem habe ich mich ja in die Region und ihre Menschen verliebt und wollte deswegen ihre Geschichten auch in den Vordergrund stellen und sie sprechen lassen und einladen sozusagen, die Begegnung mit den Menschen dort nicht zu scheuen, sondern sie zu suchen und das eben auch jenseits der großen bekannten Orte. Und ich hoffe, dass der ein oder andere mal zum Beispiel bei Avi ein Steak essen geht, ganz an der libanesischen Grenze und sein kleines Restaurant findet. Die GPS-Daten habe ich, glaube ich,
an den musste ich zum Beispiel auch gerade denken, was das so alles erzählt hast, so durch deine Apfelfelder und so da oben im Norden.
Genau.
Nee, also ich finde, das hast du alles also total gut gemacht und es ist halt einfach wirklich ein toller Führer, Ratgeber für diese Route, die einem halt eben so ein bisschen über die Wand halt schauen lässt und so ein Gefühl dafür gibt, was einen so erwartet und ich glaube, sehr gut an die Hand nimmt, wenn man das dann auch wirklich umsetzt.
Ja, ich hoffe sehr und ich hoffe, dass die politische Lage es zulässt, dass möglichst viele Menschen dorthin reisen können und einfach diese tollen Erfahrungen auch machen können und dass es sich nicht wieder jetzt in eine Phase hinein entwickelt, in der die Lage immer wieder immer schlechter wird und damit natürlich auch irgendwie die Sicherheitslage und dann die Touristen wegbleiben, weil die Menschen, ja, die haben auch ein Leben in Sicherheit verdient und haben auch verdient, dass die Welt zu ihnen kommt.
Meinst du, dass das jetzt nochmal, also jetzt in naher Zukunft, wieder so extrem abgehen könnte?
Ja, das Potenzial hat es gerade irgendwie schon. Also ich verfolge es jetzt natürlich nicht so engmaschig, wie als ich vor Ort gelebt habe. Aber sagen wir mal so, die ganzen politischen Vorzeichen oder Rahmenbedingungen derzeit, die lassen mich nicht so optimistisch sein, dass wir jetzt zumindest in so eine ganz friedliche Phase geraten. Aber der Nahe Osten hat ja auch immer wieder gezeigt, dass all diese Prognosen auf einen Schlag irgendwie widerlegt werden, weil irgendein Ereignis eintritt, im positiven oder auch negativen Sinne. Das heißt, eine Reise planen kann man jetzt auf jeden Fall für dich, ne? Für die nächsten 2-3 Monate. Und ich empfehle immer jedem dann immer kurz bevor man dort ankommt, die Nachrichtenlage ein bisschen zu verfolgen oder vielleicht auch mitzuverfolgen, was passiert. Mal gucken, weiß ich nicht, auf Twitter, Ynet, das ist so ein israelischer Nachrichtendienst, vielleicht kurz mal abonnieren für die Reise und gucken, wo ist gerade möglicherweise was los, wo man sagt, da mache ich dann halt doch lieber einen Bogen drum. Ansonsten reisen ja, so zynisch wie das klingt, aber kann man als Tourist ja sowieso nicht in den Gazastreifen reisen. Also wenn dort irgendwas passiert. Ich habe Touristen erlebt, die sind durch Israel und durch die palästinensischen Gebiete gefahren und während es eine militärische Auseinandersetzung mit Gaza gab und die haben davon gar nichts mitbekommen, weil das eben alles, weil man kriegt halt nicht mit, wenn die israelische Armee den Gazastreifen bombardiert und man ist selber in Jerusalem, kriegt man davon nichts mit. Und wenn Raketenalarm dann in den südlichen Dörfern am Rande des Gazastreifens ist, dann kriegt man das auch nicht mit. Also so verrückt ist dieses Land, so klein und so verrückt und so heterogen. Und ein bisschen aufmerksam sein in der Vorbereitung und dann auch, wenn man vor Ort ist, das hilft und das reicht aber auch schon, finde ich.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem großen Abenteuer an. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen und dass du uns dieses Land und dein Buch näher gebracht hast.
Ja, und ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und ich immer, wenn ich mit jemandem so darüber sprechen darf und erzähle, dann kommen natürlich auch all diese schönen Erinnerungen vor meinem inneren Auge wieder, erscheinen dann wieder. Insofern war das jetzt für mich auch eine sehr schöne Stunde, um in Erinnerungen auch ein bisschen zu schwelgen und all die schönen Bilder wieder vor Augen zu sehen.
Das freut mich sehr und ich wette, du hast ganz, ganz viele Bilder vor Augen bei unseren Hörern hervorgehoben, die jetzt hoffentlich sich dein Buch holen und ihre Reise planen. Ich danke dir vielmals und wünsche dir auch für die Zeit jetzt in Berlin und für die Zukunft und für die nächsten Projekte alles, alles Gute.
Danke gleichfalls und ich verabschiede mich natürlich traditionell mit einem Shalom und einem Salam. Und das kann man, glaube ich, auch auf Mallorca sagen, oder? Shalom und Salam.
Geht auf jeden Fall.
Ja. Geht eigentlich immer, geht doch überall auf der Welt. Einen besseren Wunsch kann man ja eigentlich niemandem mit auf den Weg geben. Ja, toll, vielen, vielen lieben Dank. Und vielleicht hören wir uns wieder.
Sehr gerne, bis bald.
Bis bald, vielen
Tschüss.
Dank.
Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank an Nicola für ihre Zeit. Wenn alles gut geht, dann kommt nächste Woche tatsächlich die Mittendrin-Folge von unserer Ausbildung in Botswana. Sie ist richtig viel Arbeit und ich sitze schon seit 3 Wochen an ihr. Mit etwas Glück wird sie diese Woche schon fertig Und sollte das nicht der Fall sein, dann kommt nächste Woche eine spannende Folge aus den USA. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Passt auf euch auf und schreibt mir sehr gerne, wenn ihr Fragen zu unserer Reise nach Namibia habt. Bis dahin, bleibt gesund und bis nächste Woche Dienstag. Bis dann, tschüss.